du plötzlich redet alle über Eis.
Ja, dabei muss man sagen, ist eigentlich gar nichts Neues, oder, die Behörde. Willkommen zu 1776 im Amerika-Podcast mit dem Peter Hossli.
Und mit der Nicoletta Cimino. Heute reden wir über die amerikanische Behörde ICE, über die Immigration and Custom Enforcement. Das ist eine Behörde, die derzeit in aller Munde ist. Und wir versuchen, ein bisschen Hintergründe zu liefern und zeigen, woher die eigentlich kommt und was die wirklich macht.
Ja, man kann sagen, es ist die grösste Polizei- und Zollbehörde vom Ministerium für Innere Sicherheit. Der Hauptsitz von ICE ist in Washington. Und ja, du hast es gesagt, seit Wochen redet man über die drei Buchstaben, seit Wochen redet man über die Truppen, die in diesen amerikanischen Städten unterwegs sind.
Der Auftrag der ICE ist es, Menschen, die sich illegal in den USA aufhalten, also die auch illegal ohne richtige Papier in das Land eingereist sind, dass sie die festnehmen und ins Ausland deportieren. In Minnesota sind bei zwei ICE-Einsätzen eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. ICE-Agenten haben sie mit Schusswaffen getötet.
Ja, sie sind beide erschossen worden. Die eine ist gesehen, das ist schon am Anfang vom Jahr gewesen, am 7. Januar. 37-jährige Renee Good. Dort hat, glaube ich, der grosse Aufschrei auch angefangen nach dem Todesfall. Und vor ein paar Tagen, am 24. Januar, auch ein junger Mann, der 37-jährige Alex Pretty. Die beiden sind also bei Einsätzen von ICE in Minnesota ums Leben gekommen.
Und spannender an diesen beiden Opfern ist natürlich, dass sie eben amerikanische Staatsbürger sind, also es sind keine migrantische Personen. Bei der Renee Good haben Videos gezeigt, dass sie in ihrem Auto gesessen ist und sehr langsam gefahren ist. Und die Regierung behauptet jetzt, sie habe versucht, einen Agent anzufahren. Der Agent hat dann geschossen und sie ist dann gestorben durch den Schuss. Augenzeugen und Videoanalyse dünnt dieser Darstellung aber widersprechen.
Die redet ein bisschen eine andere Sprache, das stimmt. Beim Alex Pretty kann man sagen, das war ein Pfleger, der war an dieser Demonstration, eben gegen die Einsätze von ICE. Er hat mit dem Handy hat das Ganze dokumentiert. Man hat inzwischen auch festgestellt, dass er eine geladene Waffe auf sich hat trägt. Muss man aber sagen, in Minnesota darf man eine geladene Waffe auf sich tragen. Man sieht auf Videoaufnahmen, dass einer von den Agenten ihn so müpft, dass er umgeht. Er ist dann zu Boden gegangen. Einer von den Agenten nimmt ihm die Waffe weg, die so wie eine Art am Gurt ist gehangen, und ein anderer Agent erschießt ihn. Also, die beiden Toten haben wirklich das Ganze sehr fest auf eine neue Ebene von Empörung, von Wut und von Trauer da. Und es tut natürlich schon eine heftige Debatte auslösen. Jetzt nicht nur in den USA, wie wir wissen, sondern international über die Verhältnismäßigkeit von diesen ICE-Einsätzen. Wirft Fragen auf, wie die Regierung von Donald Trump vielleicht auch vorschnell urteilt. Man hat zum Beispiel vom Alex Pretty gesagt, er sei ein Domestic Terrorist. Also er hat böse Absichten gehabt. Die Regierung spricht darum auch von Selbstverteidigung von diesen Agenten, die seien bedroht worden. Die lokalen Behörden widersprechen dem, Videoaufnahmen widersprechen dem auch und natürlich die Familien der Opfer widersprechen dem und auch diverse Augenzeugen.
Und gell, Nicoletta, wir könnten jetzt eigentlich einen ganzen Podcast damit füllen, all die Argumente, die ja jetzt auch in den sozialen Medien und in den Medien ausbreitet wird, dass man jedes Einzelne anschaut, auch ob der Alex Pretty tatsächlich einen Ausweis dabei gehabt, weil das müsste um eine Waffe legal zu reden. Aber was
es
tatsächlich...
Details,
es sind Details, die wir nicht klären können. Was ganz klar ist, dass bei Polizeieinsätzen keine Menschen sollten ums Leben kommen. Ich glaube, das ist klar. Was tatsächlich passiert ist, das tun in den nächsten Wochen und Monaten die Journalisten vor Ort aufklären und natürlich die Justiz. Wir können an dieser Stelle das nicht leisten.
Nein, und wir wollen eigentlich etwas anderes machen. Wir wollen wirklich über die ICE reden, über die Geschichte von dieser Organisation, wie die Agentur entstanden ist und auch zeigen, dass es eben nicht das erste Mal ist, wo die ICE so heftig kritisiert wird.
Ich glaube, wir müssen mal an den Anfang gehen von ICE. ICE gehört zum Homeland Security Department, also zum Heimatschutzministerium. Das Homeland Security Department ist gegründet worden 2003, und zwar als Folge von der Terrorattacke auf die USA am 11. September 2001, wo Terroristen, islamistische Terroristen die USA angegriffen hat mit 4 Flugzeugen. In der Regierung von Präsident Donald Trump ist Kristi Noem heute verantwortliche Ministerin für ICE.
Vorher, bevor der George W. Bush ICE gegründet hat und die Organisation hat geschaffen, sind so die verschiedenen Einwanderungs- und Zollaufgaben eben in verschiedenen Behörden gewesen, also nicht einheitlich. Und ICE hat eigentlich sollen zusammenführen, was das Ganze angeht, was Grenzkontrollen angeht, was Abschiebekontrollen von illegalen Einwanderern angeht. Also ICE ist so eine Zusammenführung von all diesen verschiedenen Sachen, die verschiedene Behörden sind verteilt waren.
Und wenn man etwas zusammenführt, dann entsteht in der Regel etwas sehr Grosses. Also ICE ist heute die grösste Polizeieinheit vom Homeland Security Department. Und was sie macht, ist, sie tut Personen verhaften, sie schiebt sie ab und sie ermittelt auch gegen Menschen, die gegen irgendwelche Einwanderungsgesetze verstoßen.
Und man hat ja jetzt oft das Gefühl, in der Diskussion, es geht eigentlich nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, darum, dass ICE eben illegale Migranten aufspürt und dann verhaftet oder abschiebt. Aber das ist nicht so. Also die Aufgaben von ICE gehen weiter. Sie sind zum Beispiel auch zuständig für Ermittlungen gegen Menschenhandel. Ich denke da an Frauen, Prostitution natürlich, Drogen und Zollvergehen. Also eben, es geht nicht nur um illegalen Aufenthalt. Und es gibt uniformierte Beamte von der ICE und es gibt auch solche, die in Zivil ermitteln.
Und gerade die zivilen Ermittler, die stehen in der Kritik, nicht zuletzt auch, weil sie maskiert manchmal auftritt. Also man sieht nicht einmal ihre Gesichter und man geht in den USA schon ein bisschen davon aus, dass wenn ein Staatsbeamter etwas macht, dann muss man eigentlich auch wissen, wer das ist. Aber die Kritik an ICE, und das ist vielleicht das, was viele Leute überrascht, ist überhaupt nicht neu. Mhm. Vor allem während der Präsidentschaft von Barack Obama hat es sehr viel Kritik gegeben. Und zwar wegen der wahnsinnig vielen Menschen, die deportiert worden sind. Man hat dort von Massendeportationen geredet. Es sind auch viele Familien an der Grenze getrennt worden. Und die Bedingungen in diesen Detention Centern, also dort, wo die Personen vor der Abschiebung dann herkommen, die sind zum Teil sehr, sehr drastisch.
Ja, und ich glaube, man muss sich vor Augen halten, und das fällt sicher vielen schwer, wo der Obama jetzt irgendwie höher halten als der Donald Trump. Der Barack Obama hat in seiner Amtszeit mehr Menschen deportiert als jeder Präsident vor ihm. Über 3 Millionen Menschen. Sein Übernahme, also sein Spitzname quasi bei seinen Kritikern ist in dieser Zeit ja auch gewesen, Deporter in Chief, also quasi der Chefdeportierer. Viele Bürgerrechts- und Menschenrechtsgruppen haben dann schon moniert, dass ICE zu wenig transparent sei, dass man zu hart sei und dass es eben irgendwie neu mit auch an einer Aufsicht fehle.
Unter dem Joe Biden hat es wenig Kritik gegeben an ICE. Dort hat man eher gesagt, dass ICE eigentlich zurückhaltend ist, dass man dort zu wenig Leute deportieren. Momentan wächst die Kritik enorm an ICE. Und es sind eben nicht nur Demokraten, sondern auch bei Republikanern nahestehenden Kreisen wird immer mehr kritisiert, dass ICE viel zu viel Macht hat und eigentlich viel zu wenig kontrolliert wird. Was auch so ist, ist, dass die Trump-Administration, also die Regierung vom aktuellen Präsident, viel weniger detaillierte Statistiken veröffentlichen als früher. Das Homeland Security Department sagt jetzt, es sei seit dem Januar 2025, also seit Donald Trump im Amt ist, 600'000 Menschen deportiert worden. Das ist eine Zahl, die unabhängige Analysten eher anzweifeln. Und sie sagen, es gibt einfach viel zu wenig verfügbare Daten von ICE und alles, was die Regierung erzählt, das müssen wir überprüfen und das können wir aktuell nicht.
Ich glaube, unbestritten ist eben, dass das Tempo der Deportationen wirklich deutlich höher ist, als, du hast es gesagt, unter dem Joe Biden, und dass die Trump-Administration sehr viel Ressourcen dafür braucht. Aber eben, die genauen Zahlen, die sind nicht klar, da hat es zu wenig Transparenz.
ein besonders heikles Thema. Das sind natürlich Todesfälle. Also wir haben es gesagt, es ist nie gut, wenn Menschen sterben bei Polizeieinsätzen. Dann ist das immer ein Versagen letztendlich auch von der Polizei. Obwohl man natürlich jede Situation muss individuell anschauen muss. Es gibt auch Fälle, wo die Polizei eindeutig sich muss wehren muss, wo eine Gefahr besteht. Aber es ist eben auch zu Todesfällen gekommen in der Gewahrsam von Eis. Und zwar Menschen, die während dieser Abschiebehaft gestorben sind oder sich sogar das Leben genommen haben.
Mhm. Auch hier gibt es recht grosse Unterschiede zwischen den Regierungen. Während der gesamten Obama-Regierungszeit, also von 2009 bis 2017, hat es 56 Todesfälle gegeben, die passiert im Gewahrsam von Eis. Das ist 56 Tote über 8 Jahre verteilt.
Das ist schon noch viel, oder? Wenn man denkt, unter Barack Obama, wo man wenig gehört, dann sind wirklich so viele Leute gestorben. Aber wenn man das jetzt vergleicht zum ersten Jahr unter Donald Trump, da sind so viele Menschen gestorben wie in den letzten 20 Jahren nie, nämlich 32 Todesfälle in sogenannten ICE-Einrichtungen. Also in einem einzigen Jahr sind etwa die Hälfte von diesen Menschen gestorben, die in 8 Jahren Barack Obama ums Leben gekommen sind. Die Zahlen zeigen aber noch nie ein vollständiges Bild zeigen von der Arbeit von ICE, weil nicht alle Todesfälle sind durch Gewaltanwendungen zu erklären. Es hat auch medizinische Notfälle, es gibt Suizid. Es ist zu Herzversagen gekommen, wo bedauerlicherweise in Haft auftreten
können. Ich glaube, was auch unterschiedlich ist beim Trump und wenn man ihn mit Obama vergleichen will, während der Amtszeit von Barack Obama sind viele sogenannte Criminal Removals priorisiert worden. Also man hat Personen, die irgendeine Straftat begangen haben, in Fokus genommen. Beim Trump hat es jetzt immer wie mehr Menschen gegeben, die ins Visier sind geraten, die gar keine Vorstrafen hatten.
Was man natürlich schon auch muss sagen, und das sagen insbesondere konservative Stimmen, dass eins auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich, dass man ohne die Behörden Bundesgesetz zu der Einwanderung eigentlich nicht könnte durchsetzen. Mm. Also das eins wie die Durchsetzung von diesen Rechtsnormen tut übernehmen, und das ist ein Argument, das vor allem von der Regierung von Donald Trump kommt, dass ohne ICE die nationale Sicherheit gefährdet wäre.
Ja, weil zum Teil die lokalen Ressourcen auch begrenzt sind, oder, um das zu machen. Und ganz viele Leute, die ICE verteidigen, sagen immer wieder, hey, die Agenten, die gehen eben, wie gesagt, gegen kriminelle Netzwerke vor, gegen Drogenhändler oder gegen Menschenhändler, und die lokale Polizei könnte das gar nicht machen und darum braucht es ICE, sagen viele, die ICE verteidigen.
Ich meine, nach diesen sehr schrecklichen Ereignissen in Minnesota muss man natürlich auf etwas zu sprechen kommen, wo ganz wichtig ist, nämlich die Verhältnismäßigkeit. Mhm. Also sind die Einsätze zu hart, tut man da zu weit gehen? Und in den letzten Tagen ist ja wirklich etwas passiert, dass sogar viele republikanische Abgeordnete gesagt haben, dass die Agenten nicht mehr richtig vorgehen, dass die Verhältnismäßigkeit eigentlich nicht mehr gewährleistet ist. Und ich glaube, man kann sagen, dass beim Präsidenten Donald Trump ein gewisses Einsehen stattgefunden hat.
Ja, es scheint so ein bisschen Bewegung zu kommen, oder? Gestern hat er sich mit der Kristi Noem getroffen, zu einem mehrstündigen Meeting, also eigentlich zu der Verantwortlichen für eins. Er hat jetzt auch seinen Border-Zar, also der, der eigentlich zuständig ist für die ganzen Grenzen, der Tom Homan, nach Minneapolis geschickt. Er hat den umstrittenen bisherigen Leiter von diesen Operation in Minnesota hat er weggenommen von diesem Einsatz, der Gregory Bovino. Der ist abgezogen worden. Er war sehr umstritten gewesen von seiner Art und viele Leute haben auch gefunden, es ist ein bisschen stossend, wie er angelegt ist. Man hat ihn gesehen, insbesondere in den sozialen Medien, mit so einem langen, grünen Wollmantel, der so ein bisschen, man muss die Parallelen leider ziehen von der Ästhetik her, auch ein bisschen an SS-Uniform hat erinnert. Der ist abgezogen worden. Also, da passiert irgendwie etwas, kann man hoffen, dass da vielleicht auch ein bisschen Temperatur wieder oben runterkommt, dass alle Leute sich bewusst werden, hey, wir müssen wirklich aufpassen, wir müssen schauen, dass es nicht noch weiter eskaliert.
Ich glaube, erklären kann man das leichte Umschwenken oder das Umschwenken von Donald Trump noch mit etwas anderem. Nämlich, es hat eine Diskussion ausgelöst über Second Amendment in der amerikanischen Verfassung. Second Amendment ist der Verfassungszusatz, wo den Amerikanerinnen und Amerikanern das Recht aufs Waffentragen gibt. Und sehr viel von dieser Waffenlobby oder von diesen Waffennarren oder Leuten, die einfach gerne Waffen haben, für die ist der Zwischenfall mit dem Alex Pretty etwas, dass da ein Mensch, der legal mit einer Waffe durch Minnesota läuft, dem hat man die Waffe weggenommen und man hat ihn verschossen, nachdem er ihm die Waffe weggenommen hat. Und das ist natürlich schon etwas sehr Schockierendes, dass du da so gewisse Verschwörungstheorien aufbeschwören, nämlich, dass der Staat den Leuten die Waffe wegnehmen und dann tut man sie verschiessen. Und das sind ja in der Regel eher Anhänger von der Republikaner, weil es sind eher die Republikaner, die Second Amendment verteidigen. Und da gibt es plötzlich so ein bisschen eine Allianz von den demokratischen Trump-Gegner und der republikanischen ein Anhänger vom Second Amendment und Donald Trump hat unbedingt etwas machen müssen, damit er die Second Amendment-Leute nicht verliert. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass er alles versucht, um die Temperatur runterzubringen.
Also ein interessanter Zusatz, der jetzt hier reinkommt, der eben ja, eine zusätzliche Diskussion öffnet. Jetzt kann man natürlich sagen, dass Trump, Gegner und die Waffenlobby nicht unbedingt gleich sein, aber in diesem Punkt offenbar trifft man sich wieder.
Und eben, ich glaube, Donald Trump denkt natürlich schon an die nächsten Wahlen, die dann am 3. November werden stattfinden.
Sind Zwischenwahlen, oder?
Sind Zwischenwahlen, wo man den Kongress wählen, also das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel vom Senat. Und in den aktuellen Umfragen tut seine Beliebtheit zurückgehen. Das hat auch mit diesen Eiseinsätzen in Minnesota zu tun. Und wenn die Republikaner die Wahlen würden verlieren, dann kann man sagen, dann ist Donald Trump ein lame duck und dann ist seine Präsidentschaft eigentlich vorbei.
Also du hast das Gefühl, er schillt schon ein bisschen auf die Midterms und will darum auch irgendwie, dass es ein bisschen ruhiger wird um das Ganze. Aber jetzt, wir kennen ja das Tempo, oder? Also es hat ja jetzt irgendwie schon in der ersten Januarwoche, in den ersten 3 Wochen ist extrem viel passiert. Man hat aber das Gefühl, man kommt gar nicht mehr hinten nach. Hast du wirklich das Gefühl, dass nicht bis dann noch so viele andere Sachen passieren, die ihm entweder helfen oder ihm schaden. Also kann man wirklich im Januar schon sagen, so etwas in dem Kosmos von Donald Trump, so etwas im Januar schadet ihm für im November?
Ich denke, die Leute, die auf keinen Fall werden republikanisch wählen, also die Demokraten, bei denen, die kann man eh nicht verändern. Aber wo wirklich eine Gefahr besteht, ist bei der konservativen Waffenlobby. Weil für die ist das Ereignis, der Tod von dem Alex Pretty, dem Waffenträger, ist das ein wirklicher Schock. Und wenn sie sagen, der setzt sich nicht für das Recht auf Waffenträger ein, dann gehen sie einfach nicht wählen. Und jeder Wähler, der nicht republikanisch wählt, kann dafür sorgen, dass Donald Trump die Mehrheit im Kongress verlieren kann.
Also, wir hoffen, wir haben mit dieser Podcast-Folge von 1776 ein bisschen Kontext liefern, nicht zu dem, was passiert ist in Minneapolis. Wie gesagt, das können wir nicht. Wir sind nicht vor Ort, aber ein Kontext zu dem, was ICE ist, was die Aufgabe ist von ICE, auch zu zeigen, dass ICE schon vorher sehr umstritten war. Ich glaube, was bleibt, ist im Moment, und das wird uns auch noch weiter beschäftigen, eine recht tiefe gesellschaftliche Debatte über Recht und Ordnung, über staatliche Gewalt, über Menschenrecht, über das, wie vielleicht auch eine moderne Einwanderungspolitik sollte aussehen, auch in den USA, wo eben zum einen die Sicherheit der Leute im Land, aber auch die Sicherheit von denen, die kommen wollen, gewährleistet ist und wo die Menschlichkeit vor allem irgendwie durch noch im Zentrum steht.
Ich danke dir für das Gespräch, Nicoletta.
Merci, Peter. Tschüss.
Tschüss.